Guten Morgen von meiner Seite her. Heute ist es das Thema, die Kunst schön zu sein oder rundum schön, aus dem Buch Hohes Lied der Liebe. Und es geht um Beziehung, es geht um Liebe, es geht um Sex, es geht um Gemeinschaft. Ich werde jetzt öfters immer wieder mal aus diesem Buch daraus predigen. Und ich habe so zwei Grundregeln für euch, wenn wir über dieses Thema reden. Die erste Grundregel ist nicht, was ist, hört für euch. Also nicht, wenn du so drin sitzt und denkst, boah, puh, zu deinem Ehemann oder Ehefrau, das musst du jetzt unbedingt hören, pass gut auf. Oder zu deinem Vordermann, hör jetzt gut zu, das ist für die. Sondern, wenn es um Beziehung geht, um diese Sachen, hört für euch. Hört wirklich für euch und schaut und fragt, was Gott euch zu sagen hat. Und das Zweite ist, die zweite Grundregel ist, Gott macht alles neu. Es ist mir egal, ob du schon 13 Mal verheiratet warst, ist egal, was in deiner Vergangenheit schon alles schiefgelaufen ist. Ich glaube, Gott macht alles neu, heilt Beziehungen und da wollen wir uns auch ausstrecken. Und wenn wir auf die Sachen schauen, dann halten wir das fest und vertrauen Gott, dass Gott Sachen neu macht und sind nicht enttäuscht oder frustriert über die Vergangenheit, sondern wir leben im Jetzt und schauen, was Gott für uns vorbereitet hat. Also nehmt es bitte mit, also nicht verzagt sein, denkst, oh, schön und um Beziehung, sondern Gott macht alles neu. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für das wunderbare Buch. Ich danke dafür, dass wir jetzt da in diesen Themen über Beziehung hineinsteigen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, das auch auszulegen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen. Und ich bitte dich darum, dass du zu uns sprichst und unsere Herzen veränderst und dass wir schön werden für dich. Amen. Das Hohe Lied, eigentlich heißt es übersetzt Lied der Lieder und es hat da Salomo geschrieben und Salomo hat 1005 Lieder geschrieben, heißt es in der Bibel. Und das Lied der Lieder ist eben dieses Lied. Also es ist ein, wir werden verseweise durchgehen, aber wenn Salomo hat gesagt, das ist das beste Lied von 1005 Liedern, also wenn ihr ein Lied kennen müsst, dann ist es dieses Lied. Also lasst euch überraschen, damals vor 3000 Jahren ging das Charge in Jerusalem auf und ab und jeder hat es gekannt, jeder hat es mitgesungen, von groß und klein, es war einfach ein Riesenhit und es war Salomo total wichtig, dass das jeder kennt. Und ich möchte einfach nochmal dass wir einfach nochmal schauen, welche Charakter vorkommen in dem Buch. Das erste ist, es ist der Liebhaber, wird oft genannt, der Bräutigam, das ist Salomo, der dieses Lied geschrieben hat. Es war der Sohn vom König David, ist selber König dann gewesen und hat die ganzen Sprüche geschrieben, war total weise, er ist Salomo. Und dann gibt es diese Geliebte, diese Braut, das ist Sulamit, das ist ihr Name. Man weiß nicht viel von ihr, aber es geht in dem Buch darum, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie zusammengekommen sind, wie die Hochzeitsnacht war, wie sie miteinander gekämpft haben und wie sie dann ihr Leben, ihre Liebe gelebt haben. Und dann gibt es immer wieder diese Freunde oder Freundinnen, das sind die Töchter Jerusalems, die Mädchen, die Jungfrauen, die schlagen auch immer wieder zwischendurch was und feuern an oder sagen was. Also es ist so ein Zwiegespräch oder es ist so ein Gespräch zwischen dem Liebhaber, Geliebte und Freunde, Freundinnen. Und manchmal ist es nicht ganz klar, wer spricht und ich versuche euch zu helfen, diese Sachen auch auszulegen. Und genau, wir steigen gleich ein in den ersten Vers in das Hohe Lied. Und da heißt es, das Lied der Lieder von Salomo. Und Sulamit sagt, er küsse mich mit dem Küssen seines Mundes. Kriege ich einen Amen? Fängt doch gut an, oder? Denn deine Liebe ist besser als Wein. Deine Liebe ist besser als Wein. Wein ist damals, war das ein Bild für, für Leben, für, wenn man es in Maßen getrunken hat, für gutes, sattes Leben. Und sie sagt, deine Liebe ist besser als Wein. So wie du mit mir umgehst, so wie du mit den anderen umgehst, mit deinen Eltern umgehst, mit deinen Arbeitskollegen umgehst, das ist besser als Wein. Deine Liebe ist besser als Wein. Und dann heißt, lieblich duften deine Salben. Und es ist so, überall wo er auftritt, merkt man es da und es ist ein Wohlgeruch. Und überall, das wäre so, überall wo Elia auftaucht, dann ist, wow, Elia ist da. Es ist, tut uns so gut, dass Elia da ist. Oder Victoria kommt, sagt, wow, Victoria ist da, ein Wohlgeruch. Sie kommt in den Raum ein und alles blüht auf, alles freut sich, weil Victoria da ist. Salomo kommt rein und seine Salben duften. Und das ist auch, wo ich hin will, wo ich denke, dieses Hohelied, dass Gott uns verändert, dass wir verstehen, wie Menschen sich lieben, aber wie Gott auch liebt. Und dass, wenn wir irgendwo auftauchen, wo wir sind, dass wir uns einfach, das ist so wie ein Wohlgericht, wo du denkst, wow, der Andreas ist da, uns geht es so gut. Er ist da und es erfreut unser Herz. Also, dass Gott uns so verändert, dass wirklich der Raum ausgefüllt wird. Und dann heißt es weiter, dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Und das ist dein Name, das ist der Ruf. Er hat einen guten Ruf. Also, das für das, was er einsteht, das für das, was er sagt, das ist ein Segen. Das ist ein Segen und das wollen wir auch sein. Wir wollen ein Segen sein für andere Menschen. Wir wollen ein Segen sein in der Familie, ein Segen sein in den Beziehungen, wo wir drinstecken. Und es ist einfach gut, wenn Salomo da ist, ist gut, wenn du da bist. Und dann heißt es weiter, darum lieben dich Jungfrauen, darum lieben dich die Jungfrauen. Aber eigentlich sagt sie, sie lieben dich, aber er ist meiner, sagt die Sulamit. Es ist meiner, er gehört nicht euch, sie können euch lieben, sie würden ihn gern haben, aber er gehört mir. Und dann heißt es weiter, vielleicht zu weit, sondern zieh mir nach, so laufen wir. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Wir wollen uns jauchzen, uns freuen an dir. Das sagen dann die Frauen, wollen deine Liebe preisen. Also sie feuern jetzt an und sie freuen sich über Sulamit und Salomo. Und dann sie sagen, eure Liebe ist besser als Wein. Und dann sagt wieder Sulamit, mit Recht haben sie dich lieb. Mit Recht haben die anderen Frauen Salomo lieb, aber er ist trotzdem meiner. Er gehört mir. Ihr könnt, also, ja, ihr habt da keine Chance. Er hat sich für mich entschieden. Und dann sagt sie, schwarz bin ich, aber lieblich, ihr Töchter Jerusalems. Wie die Zelte Kedas, wie die Vorhänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich so schwärzlich bin. Salomo liebt Sulamit, obwohl sie schwarz ist. Und damals, in der damaligen Zeit, war das Schönheitsideal nicht braun gebrannt, es war nicht sexy, sondern weiß. Weil die, die wirklich dunkel waren, die braun waren, das waren diejenigen, die auf dem Feld gearbeitet haben, die geschuftet haben, die wirklich harte Arbeit geleistet haben, das war nicht schön. Und die schönen Frauen von Jerusalem, die konnten immer im Schatten sitzen, haben vielleicht einen Schirm dabei gehabt, die waren ziemlich weiß und es war schon das Schönheitsideal. Aber sie sagt, ich bin schwarz, ich bin hässlich, ich bin nicht schön. Aber trotzdem liebt er mich, trotzdem bin ich lieblich. Und sie erklärt dann sogar noch, warum sie schwarz, also so dunkel ist. Die Söhne meiner Mutter zürnten mir. Sie setzten mich als Hüterin der Weinberge. Also sie musste im Weinberg hart arbeiten, die musste aufpassen auf die Weinberge. Und meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Das bedeutet, sie hat nicht auf ihren eigenen Körper aufgepasst, sondern sie hat voll gerackert und gearbeitet und, ja, und hat nicht auf sich geachtet. Aber trotzdem ist Salomo angezogen von ihr und er sagt, oder da heißt weiter, sag mir doch, du, also sagt Sulamit, sag mir doch, du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo hältst du Mittagsrast? Warum soll ich wie eine Verschleierte sein bei den Herren deiner Gefährten? Sie sagt, obwohl ich nicht ein Schönheitsideal entspreche, obwohl ich nicht perfekt bin, habe ich trotzdem meine Werte. Und die Verschleierten, das waren die Prostituierten zu der Zeit. Also da waren die Hirten oder die Arbeiter am Feld, die haben gearbeitet, schwer gearbeitet. Und dann in der Mittagspause oder nach Feierabend sind sie zu den verschleierten Frauen am Feldrand hingegangen und haben sich vergnügt. Und sie sagt, hey, ich bin nicht so eine dieser Frauen. Ich hab Werte, obwohl ich nicht dem Schönheitsideal entspricht, trotzdem schaue ich, dass ich ein Leben lebe, das Gott gefällt. Und ich möchte mit euch anschauen, was Schönheit ist oder wie sich Gott Schönheit gedacht hat, weil die Medien, die Welt, die beschreibt, du musst so und so und so schön sein, das ist Schönheit. Aber in diesem Buch wird Schönheit ganz anders beschrieben und Liebe nochmal ganz anders beschrieben, wie es die Medien beschreiben. Und der Weg von der Bibel ist besser als der Weg von der Welt. Und ich möchte euch mal anschauen, was Schönheit aussieht. Und das Erste ist geistlich schön. Also es gibt verschiedene Bereiche. Ich möchte euch anschauen, was geistlich schön bedeutet. Und ich habe öfters jetzt schon in den Medien gelesen und geschaut, es werden dann immer wieder von Freikirchen berichtet und sagen, ja, das ist immer ganz viel hip und toll und das kommen immer so viele schöne Leute hin, die wundern sich immer, warum da so viele schöne Leute sind. Überlegt, warum kommt in diesen Berichten, Spiegel und sowas, immer so oft vor, dass die Menschen schön sind. Ich dachte, die sind nicht anders als die anderen. Aber ich glaube, sie sind schön, weil Jesus sie schön macht. Und das Erste, wie man geistlich schön wird, ist, liebe und bete Gott an. Denn das, wonach wir uns ausstrecken, das, was wir anschauen, so wird man auch. Also wenn man, ja, einfach das, genau, so wird man, was man anschaut. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste in Beziehung oder wenn man nach der Suche ist, nach einem Mann oder nach einer Frau oder wenn man schön sein will für seinen Ehepartner oder für einen Freund, wenn man schön sein will, das Wichtigste ist, liebe und bete Gott an. Also es gibt, für mich gibt es keine schöneren Menschen als diese Menschen, die Gott von ganzem Herzen lieben, nachfolgen und ihn anbeten. Es gibt nichts Schöneres, als Menschen zusammenstehen vor seinem Thron und ihn anbeten und ihn groß machen. Und das macht Menschen schön. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und auch Jesus von ganzem Herzen auch lieben. Das andere, wie man geistlich schön wird, ist, liebe deine von Gott gegebene Berufung. Also lebe das, was Gott dir gegeben hat. Lebe die Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Und ich finde es schön, wenn Leute jetzt im Kindergottesdienst machen. Das ist für mich, hat ganz viel von Schönheit zu tun, wenn sie ihre Gaben einsetzen, wenn, wenn die Männer da hinten Technik machen oder wenn Leute hier Kaffeedienst machen, wenn sie ihre Sachen einsetzen für Gott, das macht Gott schön. Und ich möchte gerade für diejenigen, die Ausschau sind nach einem Mann und einer Frau, wenn ihr mit ihnen ausgeht und sowas, ja, alles gut und recht, geht was essen und dann bringt sie mit in die Kirche und schaut, wie sie ihr Leben leben. Haben sie die Hände in der Tasche? Denkst du, du brauchst nicht noch einen weiteren Bruder. Du brauchst jemand, der Gott liebt und der sein Leben selbstständig lebt. Jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht und den Willen Gottes tut. Das sind schöne Menschen. Und ich habe eine Beobachtung gemacht. Ab und zu sind manche Menschen ziehen regelrecht Menschen an. Es ist kein Gesetz, aber die Beobachtung ist, meist gern bei Menschen, die Jesus lieb haben. Meist gern bei Menschen, die Jesus nachfolgen, weil es einfach wohl tut. Also es macht Menschen schön, wenn sie den Willen Gottes tun. Und das Nächste ist, lebe göttliche Werte. Die Sulamit, die hat gesagt, hey, ich setze mich nicht an den Straßenrand und warte auf die Männer und gebe mich einfach so hin. Sondern sie sagt, nee, ich bin anders. Ich lebe nach Gottes Willen. Und Gottes Willen bedeutet, Gottes Werte zu leben. Und gerade in Liebe, Sexualität hat Gott einen Rahmen geschaffen. Er hat in Sexualität die Ehe auch geschaffen. Ich werde einen Sonntag mal nur über Sexualität reden, aber nur mal so kurz, Gott hat einen Rahmen geschaffen. Da gibt es dieses Wort im Neuen Testament, Porneia, das heißt, das kommt von Porno, und alle sexuellen Verbindungen außerhalb der Ehe ist Sünde. Und man denkt sich, ja Gott, warum tust du das? Wir wollen doch Freiheit und bla. Aber Gottes Wege sind besser als die Wege der Welt. Und wenn wir diese Sachen leben, merken wir, es tut einem gut. Es ist kein Gefängnis, es ist kein Gott engt uns ein, sondern er hat sich das hier ausgedacht mit der ganzen Sexualität. Er hat sich das ausgedacht und dachte, das Beste, wie du das leben kannst, habe ich dir vorgegeben. Und Teufel versucht es zu pervertieren. Der hat, wenn man in die Medien reinschaut, in die ganzen Zeitungen, Kiosk, ist so ein ganz anderes Bild von Sexualität, wie es eigentlich in der Bibel drinsteht. Aber Gott hat die Ehe als Rahmen vorgegeben und es ist gut. Und geistlich schön heißt, lebe die Werte Gottes. Es geht jetzt nicht nur um Sexualität, aber es geht auch um den Wert Ehrlichkeit, Höflichkeit, also all diese Werte, die Gott einfach auch vorgibt, das macht Menschen schön. Also Menschen sind geistlich schön, wenn sie Gott von ganzem Herzen lieben, ihn anbeten, wenn sie das tun, wie Gott sie geschaffen hat und an ihrem Platz sind und wenn sie göttliche Werte leben. Und dann gibt es noch einen anderen Bereich von Schönheit. Ich habe es mal als emotionale Schönheit oder emotional schön beschrieben. Ich erkläre später noch, worauf ich hinaus will. Aber ich lese jetzt mal den Text weiter vor. Da heißt in Hohelied 1,9: Eine Stute am Wagen des Pharaos vergleiche ich dich, meine Freundin. Und mit meiner Freundin ist jetzt nicht nur so eine Freundin gemeint, es ist Darling, es ist meine Geliebte, es ist mein bester Freund, mit dem ich durch dick und dünn durchgehen will. Also bevor er überhaupt auf das Körperliche wirklich drauf eingeht, sagt er, diese Frau, diese Sulamit ist mein bester Freund. Und er sagt, ist wie eine Stute am Wagen des Pharaos. Und liebe Männer, sagt nicht zu eurer Frau Stute. Das war vor 3000 Jahren richtig gut. Heute ist es nicht mehr so gut. Aber was er sagen will, ist, du bist das Wertvollste. Die Stute, die Pferde vom Pharaos, die waren wunderschön. Das war, das Schönste, was man sich vorstellen hat können, die waren wertvoll, die waren unbezahlbar. Und was er damit sagen will, Sulamit, du bist unbezahlbar, du bist wunderschön, du bist das Beste. Ja, unglaublich. Und dann, deine Wangen sind lieblich in den Kettchen. Merkt ihr, wie schön er über Sulamit redet? Dein Hals ist in den Perlenschnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen und mit silbernen Punkten. Er will sie beschenken. Und dann, Sulamit sagt, solange der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Und es bedeutet, Salomo hat öffentlich über sie geredet, gut geredet und es hat sie gefeiert. Sie hat gesagt, wow, Salomo steht zu mir, er redet gut zu mir und nicht nur im Geheimen, sondern jeder darf es erfahren, die Welt darf es erfahren, dass er zu mir steht. Und dann sagt sie, mein Geliebter ist mir ein Myrrenbüschel, das zwischen meinen Brüsten ruht. Ich weiß nicht, was ein Myrrenbüschel ist, aber ich glaube, Salomo hat sich gefreut, dass er einer ist. Mein Geliebter ist mir wie ein Büschel der Zypernblume in den Weinbergen von Engedi. Sie hat gute Gedanken über Salomo. Sie denkt gut und denkt sich, boah, ich möchte ihn ganz nah haben. Ich bin so erfüllt von seiner Liebe. Ich finde es so toll. Und ich habe mir überlegt, warum hat sie so viele gute Gedanken über diesen Salomo? Weil sie ist schwer verliebt, aber trotzdem auch, was bedeutet das für Beziehungen? Was bedeutet das für Ehe? Was bedeutet das für unsere Kinder? Und ich bin draufgekommen, ich glaube, der Liebesdank von der Sulamit war gefüllt. Sie war emotional gefüllt. Da war ein Mann da, der Leben hineingesprochen hat. Und es ist wichtig in unseren Beziehungen, dass wir Leben hineinsprechen, dass wir Wahrheit hineinsprechen. Und manchmal denkt sich vielleicht der Frau, boah, also mein Ehemann ist jetzt nicht so ein toller Pferd im Stall oder sowas, gell? Und dann, das mag vielleicht wahr sein, denkst du, das klappt nicht immer alles gut, das ist schwierig, das ist anstrengend. Aber was du für Sachen aussprichst über den anderen, das wirst du auch bekommen. Und dann such die guten Sachen, was du über den anderen aussprechen kannst. Und es gibt, da möchte ich gern darauf hinweisen, es gibt ein Buch, die 5 Sprachen der Liebe. Das könnt ihr euch abfotografieren, das könnt ihr im Internet bestellen, könnt ihr bei Tirolia bestellen. Es ist einfach super und es erklärt, wie man, das gibt es auch für Kinder und alle möglichen, wie man den Liebesdank von dem anderen füllen kann. Da gibt es eben die Liebessprache, Lob und Anerkennung. Und das hat sie Sulamit erlebt. Da ist ein König, der sagt öffentlich, er hat sie lieb, der sagt, boah, das ist eine Stute in meinem, das ist das Beste, was er hat. Sie ist, wow, sie hat Anerkennung erfahren. Und deswegen sagt sie, ja. Oder es gibt auch die Liebessprache der Geschenke. Oh, er will ihr Kettchen schenken. Er will ihr Gutes tun. Und das erfüllt sie. Ich weiß nicht, was sie für eine Liebessprache hat, aber es gibt noch weitere Liebessprachen. Manche haben die Liebessprache Zeit, wo man sagt, wenn ich mit dir einen Kaffee trinke, wenn ich mir Zeit nehme, wenn ich dir zuhöre, dann geht mein Herz auf, dann werde ich erfüllt. Oder es gibt auch die Liebessprache Hilfsbereitschaft. Wenn jemand sagt, hey komm, hilf mir, dann merkt er, ich bin richtig geliebt. Oder auch Zärtlichkeit, Umarmungen. Das wird in diesem Buch ausführlich beschrieben. Werde ich jetzt nicht alles gehen, aber kauft euch das, wenn ihr es nicht kennt, lest es, es ist das Beste, was ihr machen könnt für Beziehung, dass der emotionale Liebesdank gefüllt wird. Und es ist so wichtig, und auch für die Kinder oder für eure Freunde, schaut, was sprechen die Kinder für eine Liebessprache. Freuen sich die über Geschenke? Freuen sich die über Zeit? Brauchen sie viel Umarmungen? Oder was brauchen sie? Und da, wenn der Liebesdank gefüllt ist, Happy Wife, Happy Life heißt. Oder wenn, dann hat man gute Gedanken. Dann ist das Leben wesentlich einfacher. Und es ist so wichtig, dass die Menschen um uns herum emotional geliebt sind, weil dann werden sie emotional schön und sind zugänglich. Und dann hat man die guten Gedanken. Den will ich bei mir haben. Und ich möchte euch noch eine Warnung mitgeben oder so einen Gedanken wegen Ehebruch. Ehebruch passiert nicht, weil die Leute Sex haben wollen, sondern Ehebruch passiert, weil der emotionale Liebesdank nicht gefüllt ist. Die suchen dann jemanden, der diese Löcher einfach füllt. Die suchen, du kannst hässlich sein wie sonst was, und da kommt jemand her und sagt, oh, und dann spricht die Liebessprache und hat Zeit, komm, wir gehen einen Kaffee trinken oder sowas. Und Satan nützt diese Sachen aus und schickt Leute vorbei. Und es ist wichtig, dass wir auf unsere Ehen aufpassen, aber es geht auch wichtig, dass wir auf unsere Kinder aufpassen und unsere Freunde aufpassen, weil wenn der emotionale Liebesdank nicht gefüllt ist, suchen die Leute woanders diese Löcher zu füllen. Und natürlich ist jeder für sein Leben selber verantwortlich, aber es ist trotzdem, schaut, dass euer Liebesdank gefüllt ist und auch von dem anderen und auch von euren Kindern. Dann geht es weiter. Jetzt geht dieses körperlich schön. Salomo sagt, siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind wie Tauben. Und ich glaube, es steht ganz bewusst, greift Salomo die Augen auf, weil die Augen sind das Fenster zur Seele, zum Herz. Und er kennt, diese Frau ist schön, weil sie ist geistlich schön, sie ist emotional schön und körperlich schön. Und sie sagt dann, siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so lieblich. Ja, unser Lager ist grün. Zedern sind die Balken unseres Hauses, Pressen unserer Defilung. Es ist alles vorbereitet. Der Rahmen passt. Es ist alles, es kann jetzt mehr wachsen. Geistlich schön, emotional schön. Und jetzt kann man Schritte weitergehen. Es ist wichtig, dass man einen Rahmen schafft. Und sie sagt dann, Vers, Hohes Lied 2, 1, ich bin eine Narzisse von Saron, eine Lilie der Dele. Wisst ihr, was passiert ist? Am Anfang hat sie noch gesagt, die Sulamit, ich bin schwarz, ich bin hässlich, bisschen lieblich, aber ich bin schwarz. Und jetzt sagt sie, ich bin eine Narzisse. Sie ist verändert worden, weil sie geliebt ist. Sie merkt, boah, ich bin schön. Und es ist auch, wie Gott uns sieht, dass man uns, also es geht nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern es geht darum, hey, wenn Gott uns liebt, wenn er uns sieht, dann schauen wir und blühen auf und sagen, ja, ich bin wie eine Narzisse. Und Salomo sagt, ah, noch viel zu wenig, wie eine Lilie unter den Dornen bist du. So ist meine Freundin unter den Töchtern. Du bist das Beste, du bist wunderschön, du bist toll. Und jetzt ist sie heiß. Stärke mich mit Rosinenkuchen. Erquick mich mit Äpfeln. Ich brauche einen Schnaps. Nein, weiß nicht. Denn ich bin krank vor Liebe. Ich brauche Schokolade. Wow. Wow. Und jetzt, er legt die Hand unter seiner linken, unter seiner rechten, umarmt er sie. Wow. Und Gott liebt. Er liebt es. Und er hat im Garten Eden, ist er nicht da gestanden, Adam und Eva im Gebüsch, und er hat gesagt, oh, oh na, was machen die da? Gar nichts. Er hat sich gefreut. Er hat es geschaffen. Er freut sich über die ganze Sexualität. Er freut sich und hat es geschaffen. Und hat es, er denkt, oh super, her mit dem Apfelsaft. Aber dann kommt noch was ganz Wichtiges, was Sulamit jetzt sagt. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gezellen oder den Hindinnen des Feldes, erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Und sie sagt, stopp, Grenze, es ist noch nicht Zeit, sind noch nicht verheiratet. Alles hat seinen Rahmen und Gott hat die Sexualität, den Rahmen in der Ehe vorgegeben. Und wenn man das erweckt zu früh, ist es gefährlich, ist es zerstörerisch. Aber wenn es an seiner Zeit erweckt wird, ist es richtig gut. Und es ist besser. Es ist besser, als dass man sich vorstellen kann, wenn es in dem Rahmen von Gott passiert. Und Gott hat die ganze Sexualität erfunden. Er hat die ganze Schönheit erfunden. Gott liebt Schönheit. Ich glaube, Gott ist schön und ihm ist es wichtig. Und er mag es auch, wenn Leute sexuell anderen hingezogen ist zum Ehepartner. Er findet es toll, aber alles zu seinem Rahmen, dass es wirklich wachsen kann, dass es gut sein kann. Und das ist in dieser ganzen Sache von Schönheit, emotional Schönheit und all diese und sexuelle Schönheit. Sexuelle Sachen kommen in der Ehe. Aber es ist wichtig und toll, dass wir schön werden für Gott und dass wir schön werden für andere. Und die Kunst, schön zu sein, ist eben geistlich schön. Liebe und bete Gott an. Lebe deine von Gott gegebene Berufung und lebe göttliche Werte. Also wenn man fragt, wie kann man schön sein, dann lebt es. Und vielleicht ist jemand da und sagt, boah, ich bin eigentlich verliebt in eine Christin, aber ich will mit Jesus eigentlich nichts am Hut haben. Da kann ich dir sagen, es ist gefährlich. Weil diese Person, die wird dich nicht so lassen, wie du bist. Die will dich verändern. Die will, dass du Jesus kennenlernst oder derjenige. Er will, dass du mit in die Kirche kommst. Er will, wenn sie mal später Kinder habt, dass sie in den Gottesdienst kommen. Wenn du denkst, du heiratest einen Christ und er will dich lassen, so wie du bist, Betrug. Christen wollen nicht Christen verändern, beziehungsweise sie wollen, dass sie Jesus Christus kennenlernen und schön werden. Gott will, dass wir schön werden. Und vielleicht denkst du dir, boah, das sind ja alles ganz schön hohe Maßstäbe für Schönsein, was sich Gott vorstellt. Ich habe gar keine Chance, schön zu sein. Aber ich möchte es mal von der anderen Seite her anschauen. Als Jesus kam auf die Erde, ist er nicht gekommen und hat schöne, geistlich schöne Menschen gesucht, sondern er hat die Verlorenen gesehen, die Kaputten gesehen und Jesus hat sie in Liebe angenommen und hat sie verändert. Jesus ist am Kreuz gestorben für uns und hat alles neu gemacht. Und deswegen ist so ein Satz, da heißt es, du erfährst Liebe nicht, indem du die vollkommene Person findest, sondern indem du die unvollkommene Person tadellos siehst. Du erfährst Liebe nicht, indem du die vollkommene Person findest, sondern indem du die unvollständige Person tadellos siehst. Jesus schaut auf uns und schiebt schöne Menschen, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Und es geht darum auch, wie man mit anderen Leuten umgehen. Es geht nicht darum, dass wir mit perfekten Leuten abhängen, Zeit verbringen, sondern es geht darum, wie wir sie sehen, durch Gottes Augen, dass wir sehen, ja, er ist nicht perfekt, aber ich liebe ihn, weil Jesus mich geliebt hat und dass er uns verändert. Und das feiern wir heute auch im Abendmahl, dass Jesus uns liebt, obwohl wir unvollkommen sind, und dass er uns vollkommen macht, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir dadurch Beziehung haben können mit ihm. Und darum geht es auch in Beziehung, es geht um Beziehung. Und auch bei Gott geht es um Beziehung. In diesem Buch können wir lernen, wie Beziehung eigentlich auch aussieht. Christoph, bitte ich darum, dass du jetzt rauskommst, und ich möchte noch beten. Genau, Christoph und Team.